des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und der Erde gemacht hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres. Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres, der steht unter dem Motto, könnte man sagen, es geht um den Frieden und es geht um das Miteinander. Das ist das Thema grundsätzlich dieses drittletzten Sonntages des Kirchenjahres. Wir haben alle Sonntage und Feiertage ihr Thema. Bei manchen ist uns das klar, auch die nächsten, die kommen. Am kommenden Sonntag ist Volkstrauertag, was aber gar kein kirchlicher Feiertag ist, aber dann ist Totensonntag bzw. Ewigkeitssonntag. Zum Thema des heutigen Sonntags passt auch der Wochenspruch für die neue Woche. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die Frieden stiften, das passt auch in der Erinnerung an diesen Tag, den 9. November. Am 9. November, da war die Reichsprogromnacht, früher haben wir gesagt Reichskristallnacht, da haben jüdische Synagogen gebrannt. Menschen jüdischen Glaubens wurden verfolgt, drangsaliert, wurden auch mit Gewalt auch ermordet. Daran denken wir gerade auch in diesen Zeiten, wo der Antisemitismus wieder lauter wird. Latent hat es ihn wohl immer gegeben, auch in unserem Land, trotz den Erfahrungen. Wichtig auch für unsere jungen Leute, das alles dürfen wir nicht vergessen. Selig sind die Friedenstiftenden, denn nur so kann Gerechtigkeit sein unter den Menschen, ein gutes Miteinander. Ja, wir wollen ein erstes Lied miteinander singen, Morgenglanz der Ewigkeit, 450, 1-4, was ich noch sagen wollte in diesem Gottesdienst, wollen wir neben unserem Singen und Beten und Hören auf Gottes Wort auch miteinander das Abendmahl feiern. Jetzt aber das Morgenlied, 450, 1-4. Zu Gott und spricht, ich will deinen Namen kundtun meinen Schwestern und Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, wie ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle aus dem Hause Jakob. Und vor ihm scheuet euch nicht, ihr alle vom Hause Israel. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. und als er zu ihm schrie, hörte er es. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Komm, lasst uns anbeten. Wir beten und bekennen. Gott, unser Vater, du bist barmherzig, du bist uns gnädig. Und wir bitten um Vergebung für die verpassten Gelegenheiten in dieser Woche, für Momente und Augenblicke, die wir anders leben, als du es uns wünschtest. Wir bitten dich um Entlastung für die Zeiten mit zu viel Hektik und Genervtsein. Wir bitten um Geduld für manche Gedankenlosigkeit und Oberflächlichkeit. Wir bitten, verzeihe uns und hilf uns so recht da, wo wir über andere geurteilt und gerichtet haben. Wir bitten dich um deine Vergebung für unser schlechtes Gerede und um Kraft für unseren kleinen Glauben. Gemeinsam bitten wir, Herr, erbarme dich unser. Wir hören noch einmal den Wochenspruch als Zuspruch. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ehre sei Gott in der Höhe. Barmherziger Gott, vielleicht wirkt dieser Tag nicht wie ein ganz besonderer Tag, aber auch er ist einzigartig in der langen Reihe der Tage unseres Lebens. Wir wollen erkennen und begreifen, was dieser Tag für ein Geschenk ist. Ein Geschenk zum Innehalten, zum Entspannen, zum Nachdenken über dich und uns selbst. Ein Tag auch, an dem wir uns erinnern, zurückblicken auf die Geschichte, die grausame unseres Landes, unserer Vorfahren. Eine Geschichte, die sich auswirkt bis heute. Gib du deinen Frieden, gib uns deinen Frieden in unserem Miteinander und in unser Herzen. So bitten wir dich, dass du zu uns redest durch dein Wort, dass du uns anstiftest zu Frieden und Gerechtigkeit mit deinem guten Geist. Hilf uns jetzt still und konzentriert zu hören und zu verstehen. Das bitten wir dich, der du mit deinem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und Leben schaffst in Ewigkeit. Ich bitte die Mara, die Mara Müller und die Emma Weber nach vorne. Die werden uns nämlich jetzt das Evangelium lesen aus dem Johannes. Evangelium, dem 8. Kapitel.
Jesus aber ging zum Ölberg. Am nächsten Morgen kehrte er sehr früh zum Tempel zurück. Alle Leute dort versammelten sich um ihn, setzten sich und sprachen zu ihm über den Willen Gottes. Da führten die Gesetzlehrer und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Im Gesetz schreibt Mose uns vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Älteren gingen zuerst. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich wieder auf und fragte sie, Frau, wo sind Sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen? Keiner, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber tu diese Sünde nicht mehr.
Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Das Gehörte wollen wir antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens und bekannt bitte ich dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir setzen uns wieder und singen miteinander das Lied Mir ist Erbarmen widerfahren 355, 1 bis 4. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. So übersetzt es Martin Luther, was Jesus dort sagt zu der Frau, von der wir eben in der Lesung gehört haben. Beim Ehebruch ertappt. Und er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Oder wer eine weiße Weste hat, der mag über den Schmutz bei anderen lästern. Oder wer keinen Dreck am Stecken hat, der kann ruhig anfangen, mit Dreck zu werfen. Jesus weiß, wie schnell wir Menschen, damals war das schon so, heute ist es immer noch so, wie schnell wir bei der Hand sind, andere zu verurteilen, mit Dreck zu schmeißen. Oder mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ich glaube, das kennen alle ganz gut, egal wie alt wir sind. Auch ein Thema unter jungen Leuten wie ihr Konfis, mit dem Finger auf andere zeigen, andere schlecht machen. Das liegt uns allen, kennen wir alle gut. Und so fängt der heutige Predigtext, der für diesen drittletzten Sonntag vorgesehen ist, mit Jesu Worten an. Aber ich sage euch, dieser Predigtext steht in Lukas im 6. Kapitel. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem halt auch die andere hin. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Und wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so sollt ihr ihnen auch tun. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein. Und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Das ist schon ziemlich harter Tobak, was da Jesus alles sagt. Das Ziel seiner Rede ist zunächst einmal die Barmherzigkeit. Barmherzig, das kommt aus dem Althochdeutschen. Arma herzien. Ein Herz haben für die Armen. Und arm sind diejenigen, denen etwas fehlt, denen etwas nötig ist. Und das kann auch Vergebung sein. Armer, herzig, barmherzig. So einem Menschen, der etwas nötig hat, der Hilfe braucht, dem etwas gegeben werden kann oder muss, das nennt man Barmherzigkeit, ihm so zu begegnen. Barmherzigkeit ist etwas, was leicht von oben herab allerdings geschieht und nicht auf Augenhöhe, genau wie das Richten und Verurteilen auch. Dir, arme Schwein, naja, bist arm dran, da will ich dir mal helfen. So kommt manches, was als Barmherzigkeit gedacht ist, rüber. Ich stehe in der Ecke über dir, ich will mich mal erbarmen und mich zu dir niederbeugen und dir helfen. Barmherzige Gesten und Reden, die aber nicht den Bruder oder die Schwester meinen. Jesus hat das gewusst und sich den Menschen ganz anders zugewandt. Steh auf, hat er zum Beispiel gesagt, oder sieh mich an. Und damit beginnen viele Geschichten, in denen Menschen von ihm geholfen wird, wo sie heil werden. Wirklich heil werden können Menschen nur, wenn man sie ernst nimmt und ansieht auf Augenhöhe. Im Grunde redet Jesus in diesem Abschnitt seiner Rede genau davon. Richtet nicht. Wie oft, so sage ich mal für mich, aber meine es auch allgemein, kann sich, darf sich jeder und jede von uns fragen, wie oft stelle ich mich über andere Menschen? Menschen, die ich zum Teil noch nicht mal kenne, von deren Beweggründen ich nichts wirklich weiß. Aber ich weiß, dass sie verurteilenswert sind. Mit unseren Urteilen sind wir genauso schnell wie andere auch. Das müssen wir zugeben. Und mit jedem Urteil, das wir abgeben, wird ein Stück Gemeinschaft zerstört. Nach diesen Worten erzählt Jesus die Vergleiche vom blinden Blindenführer. Wie soll das eigentlich gehen? Wie kann ein Blinder einen Blinden führen? Und es ist ein eindrückliches Bild, das das Leben beschreibt. Wie oft gebe ich eine Richtung an, ohne wirklich genau zu wissen, wo es eigentlich lang geht? Ich tue nur so oder glaube es zu wissen oder weil man es eben schon immer so gemacht hat, aber nicht wirklich überlegt. Wie oft gebe ich mich dabei selbstsicher und bin es gar nicht? Oder bin ich überheblich? Wie oft behaupte ich genau zu wissen, was gut und richtig ist und wie etwas zu sein hat, ohne wirklich darüber nachgedacht zu haben? Eben weil es vielleicht immer schon so gemacht wurde oder weil ich diesen Gedanken schon immer im Kopf habe. Aber mal nachdenken, stimmt das eigentlich? Und ein weiteres Bild, was Jesus nach unserem Predigtext in dem Zusammenhang gebraucht, ist das Bild vom Splitter, den man im Auge des anderen sieht und den Balken im eigenen Auge nicht. Auch hier ist es wichtig, dass ich erkenne, manchmal bin ich selbst wie vernagelt. Manchmal habe ich ein so dickes Brett vor dem Kopf und sehe nicht, wie die Wirklichkeit ist. Und manchmal will ich meinen Balken, sprich meinen Fehler oder meine Schuld, mein Unvermögen, davon ablenken, indem ich auf die Fehler der anderen zeige. Mir ist eben in Steinhoff so ein schönes Bild eingefallen. Ich guck mal, was bei den anderen schlechter ist. Wenn ich nach Hause kam von der Schule und hatte die Arbeit verhauen, dann habe ich nicht gesagt, und die und die und die und die und die oder 80% der Klasse waren besser als ich, sondern habe ich gesagt, und der und der und der, die hatten eine schlechtere Note als ich. Schon stand ich viel besser da. Na, es waren ja noch eine ganze Reihe, die waren noch schlechter als ich. Und das ist so typisch überzeugend, das zieht sich manchmal durch ein ganzes Leben hindurch. Gucken, was die anderen schlecht machen, macht mich ein bisschen besser. Gucken, wo ich die anderen klein machen kann, macht mich gleich ein bisschen größer. Gucken, wo der andere einen Fehler gemacht hat und wenn es nur ein Splitter ist, im Auge ist das auch nicht wirklich angenehm, aber den Balken im eigenen Auge nicht sehen. Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch der Gott, der Vater, euch barmherzig ist. Die Verbindung von Vergeben und nicht Verurteilen ist den meisten Leuten nicht ohne weiteres selbstverständlich. Und wenn ich sage, die meisten Leute, dann zähle ich mich dazu und viele andere auch. Dabei befreit Vergebung, befreit von Schuld oder gibt zumindest die Möglichkeit für einen Neuanfang, weil die Schuld ja oft auch bleibt, nur Auswirkungen vielleicht geändert werden können. Aber der Schuldige, wenn ich es auch selbst bin, erfährt Annahme, erfährt Barmherzigkeit, Vertrauen. Und so kann ein Miteinander entstehen, auch im Geist Jesu. So sollten, so müssen wir als Christenmenschen miteinander umgehen. Das hat Jesus uns gezeigt, vorgelebt und hier eben auch gesagt, eindrücklich. Und das ist ansteckend. Wenn ich so mit anderen umgehe, wenn ich offen bin, ehrlich bin, auch eigene Fehler eingestehe, um Vergebung bitte und anderen barmherzig gegenübertrete, auch Vergebung weitergeben kann, dann ist das ansteckend. Karl Barth hat das einmal formuliert, es ist eine Wunschvorstellung von der Gemeinde, dass die Heiligen ihre eigene Schuld erkennen. Und mit den Heiligen meint er eben nicht nur die mit dem Heiligen Schein oder die von der katholischen Kirche als solche bezeichnet werden, also die besonders Guten, sondern mit den Heiligen meint er eigentlich uns alle. Eine Wunschvorstellung, wenn wir, die wir uns im Glaubensbekenntnis auch dazu bekennen, zur Gemeinde, zur Kirche der Heiligen, dass wir sensibler miteinander umgehen und selber erkennen, wie oft wir blinde Blindenführer sind, wie oft wir selbst daneben liegen und Korrektur brauchen und Vergebung. Wenn wir das erkennen würden, auch im Miteinander. Und erkennen würden auch die Spuren Gottes in unserem Leben, wo er uns gut ist, wo er barmherzig mit uns selbst ist. Und wenn ich die Barmherzigkeit Gottes in meinem Leben erkenne, dann kann ich sie auch weitergeben. Das ist das Ansteckende. Jesus sieht unsere Möglichkeiten anders, als dass wir blinde Blindenführer wären, die keine Ahnung haben. Er sieht unsere Möglichkeiten. Wir können also den Text, das was er sagt, als Anweisung verstehen, so wie ich es jetzt ein Stück weit auch getan habe, an mich selbst und uns appelliert. Wir könnten aber auch sagen, da steckt doch eine riesige Zusage drin. Das ist zunächst einmal das Entscheidende. Mir ist viel gegeben und mir wird viel zugetraut. Mir wird zugetraut, die eigenen Behinderungen, die eigenen Mängel zu erkennen, die eigene Schuld, die eigene Unzulänglichkeit bei mir selbst zu erkennen und entsprechend mit anderen Menschen auch barmherzig umzugehen. Mir wird zugetraut zu erkennen, du bist geliebt, mir wird eine Menge gegeben, du bist geliebt und angenommen von Gott. Also, wo liegt dein Problem drin, Menschen anzunehmen, zu lieben, ihnen entsprechend zu begegnen, wenn Gott ihnen doch auch so begegnet. Denn du brauchst ja nicht zu denken, dass du der Einzige von Gott geliebt bist und Gott den anderen nicht liebt und ihm nicht barmherzig sein kann. Uns fällt das aber so schwer, dass wir so barmherzig mit anderen sind, obwohl wir selbst erfahren dürfen. Es fällt uns schwer. Ich könnte euch Konfis jetzt fragen, ich könnte natürlich genauso gut auch uns alle anderen fragen. Ich tue es auch, eben haben wir kurz eine Konfirmandin aufgeschreckt in Steindorf, als ich gefragt habe, was würdest du tun, wenn dir einer auf den Backe haut? Was würdet ihr tun? Milo, ich sehe schon an deinem Lachen, du hast die Antwort, die haben aber alle anderen im Kopf auch genauso, alle die jetzt gucken. Nämlich, was würde ich am liebsten tun, wenn mich einer schlägt? Ich hau zurück. Klar, das ist die erste Reaktion. Am liebsten würde ich zurückschlagen. Eine Kurzschlussreaktion wäre das. Man nennt das Kurzschlusshandlung. Ein bisschen kurz, ein bisschen schnell geschlossen. Wenn das so ist, dann müsste es ja auch was Längeres geben. Also nicht so schnell handeln, nicht eine Kurzschlusshandlung, sondern erstmal Zeit nehmen, überlegen. Das ist natürlich schwer, wenn mich einer schlägt, erstmal zu überlegen, was tue ich jetzt. Jetzt kommt es ja gar nicht so oft vor, dass uns wirklich einer schlägt, in dem Sinn, dass es eine Ohrfeige gibt, aber solche Ohrfeigen können auch anders aussehen. Da ist jemand, der mir meine Freunde schlecht macht, weil er mir diese Leute nicht, diese Freundschaften nicht gönnt. Da ist jemand, der mich bloßstellt, sodass die anderen über mich lachen. Da ist jemand, der bringt falsch Dinge über mich im Umlauf. Und das ist ja heutzutage ziemlich leicht mit den sozialen Medien. Das sind im Grunde die Ohrfeigen, die wir schon so bekommen. Und am liebsten eben würden wir auf gleiche Weise zurückschlagen. Und was ist das dann die Folge? Es gibt so einen Kreislauf, der schlägt, zurückgeschlagen wird, der haut natürlich dann auch wieder zu und so eskaliert die ganze Sache. Jesus macht das anders. Er will uns die Kunst lehren, solche Eskalation, solchen Unfrieden, solche Gewalt, in welcher Form auch immer, im Keim zu ersticken. Und so bietet er uns eine bessere Reaktionsweise an. Erzählt mehrere Ebenen auf, in denen es darum geht, das zu vermeiden, dass man zurückschlägt. Zuerst einmal spricht er unser Gefühl an. Seid barmherzig. Da wird das Herz angesprochen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Von den deutschen Sprachwurzeln kann man die erste Silbe Barm auch mit dem Schoß, mit unserem Schoß gleichsetzen. Barmherzigkeit hat mit dem Schoß und mit dem Herzen zu tun. Also, wo das Leben entsteht und wo es seinen Sitz hat. In der Muttersprache Jesu im Aramäischen bedeutet barmherzig sein auch weich sein. Ein Mensch, der sich verhärtet, der ein hartes Herz hat, dem fällt es schwer oder der kann es gar nicht barmherzig sein. Wir tun unserem Herzen damit keinen Gefallen, tun uns keinen Gefallen, wenn wir uns verhärten. Solche Verhärtungen machen krank. Vielleicht ist es kein Wunder, dass die Herzkrankheiten in unserem Land auch zunehmen, in unserer Gesellschaft. Vielleicht liegt es ein Stück daran, dass wir verlernt haben, ein weiches Herz zu haben. Nach dieser gefühlsmäßigen Ebene spricht Jesus unseren Kopf an, unseren Verstand. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet, weil das passiert in unserem Kopf. Da haben wir Bilder vor Augen, da haben wir schnell Worte, böse Worte auch, verurteilende Worte. Richtet nicht. Und er verstärkt das, so kann man übersetzen, macht niemanden drunter, macht niemanden klein, nur um euch selbst groß zu machen. Dietrich Bonhoeffer hat im Predigerseminar in Finkenwalde eine Regel aufgestellt, ein wirkliches ehrenes Gesetz dort im Miteinander. Es darf grundsätzlich nicht über Abwesende geredet werden. Über Menschen, die nicht da sind, wird nicht geredet. Wenn, dann in ihrer Anwesenheit und mit ihnen auf Augenhöhe. Weil wenn jemand nicht da ist, dann fällt es uns leicht, einen zu verurteilen, abzuurteilen, zu richten, mit dem Finger zu zeigen. Andere werden klein gemacht, damit ich besser dastehe, damit ich größer bin. Siehe diese Geschichte auch eben mit den Schulnoten. Die anderen waren schlechter oder die anderen sind überhaupt dran schuld. Ich merke aber oft, wie schwer das ist, eben nicht in das Negative mit hineinzufallen, das Negative weiterzuerzählen. Und manchmal scheint es geradezu unmöglich zu sein, weil eben auch Verletzungen so tief sitzen. Das kann ich dem nicht vergessen. Das tut nach wie vor weh, dass der mich so behandelt hat, mich so mit mir umgegangen ist. Das kann ich nicht einfach verdrängen oder wie auch immer. Aus diesen Verletzungen heraus über andere urteilen und aburteilen. Ein drittes rät uns Jesus noch für das praktische Zusammenleben. Vergebt, so wird euch vergeben. Und gebt, so wird euch gegeben. Was uns damit zugemutet wird, war damals schon nicht neu. Epiktet, ein griechischer Philosoph, der ein bisschen später als Jesus gelebt hat, aber fast, ja, hätten sie sich noch treffen können. Aber, ja doch, nicht wirklich, aber doch in etwa in dieser Zeit. Der erklärt nämlich schon damals, was wir ernten, ist das, was wir gesät haben. Und unser Schicksal, das dazu zwingt, für unsere Fehler und Missetaten zu bezahlen. Es hat seine Auswirkung, das, was ich tue. Aber auch im Positiven. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Vergebung zurückbekommen, weil ich selbst vergebe. Etwas erhalten, weil ich selbst gegeben habe. Und zwar mit einem guten, vollgedrückt, gerüttelt Maß. Auch so ein Sprichwort damals zur Zeit Jesu, was er da aufgreift. Ihr bekommt eine Menge zurück, wenn ihr gebt. Es wird Gleiches mit Gleichem vergolden, könnte man auch sagen. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Wir können dem ohne weiteres zustimmen, eine schöne Sache. Aber es lebt sich damit schwer und ganz so einfach scheint es auch nicht zu sein. Ich vergebe jemanden, aber der nimmt die Vergebung nicht an. Ich gebe jemandem etwas, reiche es ihm hin, der nimmt's ohne Dankeschön und zurück bekomme ich eben noch nicht mal ein Dankeschön oder gar keine Reaktion. Wenn Jesus hier sagt, gebt, so wird euch gegeben, dann denkt er immer auch Gott, den Vater, mit. Im jüdischen Glauben ist das bis heute so und zieht sich auch durch die Bibel übrigens hin, nur nicht eben in deutscher Übersetzung, dass die Menschen jüdischen Glaubens, dass sie den Namen Gottes nicht ausgesprochen haben. Dass sie ja zurückhaltend waren. Bei Jesus ist das zum Teil auch so. Und wenn er sagt, gebt, so wird euch gegeben, heißt das auch, denkt er auch mit und weiß, dass seine Zuhörer auch verstehen, gebt, so wird Gott euch geben. Richtet nicht, so wird euch auch Gott nicht richten. Jesus traut Gott zu, dem Vater, dass er uns in reichem Maß Gutes tut. Wenn ihr Gutes tut, dann erhaltet ihr es vielleicht nicht direkt von den Menschen zurück. Die sind vielleicht dazu gar nicht in der Lage, aber Gott wird euch Gutes zurückgeben. Wenn ihr vergebt, dann vergeben euch andere vielleicht noch lange nicht, aber Gott wird euch vergeben. Schaue ich zurück und erinnere mich, dann entdecke ich, dass ich tatsächlich ein randvoll gefülltes Maß des Guten bekommen habe, immer mal wieder. Dass mir wildfremde Menschen helfen bei einem Unfall, Menschen, von denen ich es nicht erwarte oder die ich gar nicht kenne. Dass mich Menschen in Krankheit besucht haben, für mich gebetet haben. Dass sie mit mir mitgelitten hatten, mich unterstützt haben. Dass ich plötzlich Menschen zur Seite hatte, die mir den Rücken stärken, da wo andere mich angehen, mir etwas wollen. Ich glaube, wenn wir so weiter überlegen, fällt uns so manches ein. Manche Wege auch, die wir gegangen sind oder gehen mussten, wo wir im Nachhinein feststellen, genau so war es gut und richtig, hätten wir gar nie erwartet, aber da sind wir reich beschenkt worden. Auch dafür einen Blick haben. Nicht immer leicht. Im weiteren Verlauf seiner Rede erzählt Jesus das berühmte Gleichnis vom Splitter im Auge. Er weiß, dass uns das viel leichter fällt, das Negative zu sehen. Das haben wir eben schon gehört. Im Volksmund heißt es darum nicht umsonst, das Leben ist eins der schwersten. Und auch mit dem Glauben ist es nicht immer einfach. Und doch, finde ich, ist es leichter. Es ist leichter, barmherzig zu sein, Vergebung zu erfahren, nicht zu richten. Es macht uns freier. Und das ist auch ein Geschenk, denn diese Barmherzigkeit und diese Freiheit gilt uns zuallererst und zu allemal durch Gott selbst. Letztendlich aber eine lebenslange Übung, die Jesus uns vorgemacht und vorgelebt hat und die uns befreit zum Miteinander, weil er uns befreit hat durch den Einsatz seines eigenen Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen aus dem Lied 412, So jemand spricht, ich liebe Gott. 412, zunächst die ersten vier Verse 1 bis 4, nachher singen wir noch weitere zwei Verse. 412, 1 bis 4. Thank you.
Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, welches vergossen wird zur Vergebung aller eurer Sünden. Solches tut, so oft es trinket, zu meinem Gedächtnis. Wir wollen uns erheben und miteinander beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen Christe, du Lamm Gottes, bleiben dazu noch stehen.
Thank you.
Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. So kommt, denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wir wollen es ganz traditionell halten. Wir beginnen hier auf der Seite, dass etwa 12 nach vorne kommen, im Halbkreis sich aufstellen, dass wir Brot und Wein bzw. Traubensaft miteinander teilen. Die anderen dürfen sich wieder setzen können. Jesus Christus sagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei. Brot und Wein stärke euch im Glauben zum ewigen Leben. Geht im Frieden des Herrn. Amen. Ich bete mit uns. Barmherziger Gott, unser guter Vater, du liebst uns und du schenkst uns deine Liebe auch in Brot und Wein. Sie sind mehr als Erinnerung, mehr als Symbol deiner Liebe, die du in Jesus Christus gezeigt hast, der für uns gestorben und auferstanden ist. Wir dürfen Anteil haben an dem Leben, das er für uns erkauft hat. Wir danken dir dafür und bitten dich, dass du uns dadurch stärkst, im Glauben ermutigst zum Leben, befähigst als deine Boten im liebevollen und friedlichen Miteinander. Amen. Wir singen aus dem eben angefangenen Lied 412 die Verse 5 und 6 noch miteinander. Ebenfalls 18.30 Uhr ist Probe des Kirchenchors, auch das noch am Mittwoch um 18.30 Uhr. Gut, dann Hinweis, wer Losungen und Neukirchener Kalender bestellen möchte, beziehungsweise die über uns besorgen lassen möchte, über uns heißt in dem Fall die Andrea Hofmann, wie gehabt, der kann sich gerne an Sie wenden, dann besorgt sie nämlich die entsprechende Anzahl, verteilt das, dann muss niemand selbst, wenn er die Möglichkeit nicht so gut hat, sich drum kümmern. Und dann noch ein Hinweis, lebendiger Adventskalender, der beginnt ja am 1. Advent, das ist der 30. November, also in 3 Wochen, sehe ich das richtig, ja, in 3 Wochen, dann ist der erste Abend hier an der Kirche und dann weitere Abende durchs Dorf verteilt und nur noch ein einziger Abend ist frei bis jetzt. Das ist der 15.12. Also wer noch kurz entschlossen oder so ganz kurz ist es ja auch nicht, aber wir möchten es schon bald möglichst wissen, dann kann es auch entsprechend veröffentlicht werden. Wer also noch bereit ist, einen Abend zu übernehmen, zu gestalten, kann dies gerne tun. Oder aber ihr sagt es noch an Leute weiter, eure Nachbarn oder die Familie oder wen auch immer, wo ihr sagt, hast du dich eigentlich schon angemeldet, du wolltest doch eventuell, ein Termin ist noch frei. Das ist ein Montag, der 15.12. Und wer dann jemanden hat oder gefunden hat, derjenige möchte sich dann auch an die Andrea Hofmann oder an die Steffi Sossner wenden. Okay, soweit das. Die Kollekte dann am letzten Sonntag haben wir insgesamt 156 Euro gespendet, eingenommen. Die heutige Kollekte ist, die Landeskirche ist bestimmt für die Männerarbeit der evangelischen Kirche im Rheinland, das heißt Männergruppen oder überregional auch Männertreffen werden unterstützt und es gibt auch Männerbeauftragte, die angestellt sind. Damit können wir also mit der Kollekte diese Arbeit unterstützen. Und die zweite Kollekte in unseren Dosen, die sammeln wir im Novemberjahr für GAIN, also Unterstützung für bedürftige Menschen, Hilfe, die dorthin gebracht wird durch die Organisation GAIN. Gott segne Geberinnen, Geber und Gaben und segne auch die Menschen und die Arbeit, die damit getan werden kann. Ja, zum Gebet und Segen möchte ich bitten, aufzustehen. Wir beten. Guter Gott, lieber Vater, du bist barmherzig zu uns. Du hast alles Leben geschaffen, erhältst es auch und willst, dass das Leben von uns Menschen gelingt. Dazu weist uns dein Geist den Weg, weist ihn auch zu unserem Nächsten. Wir danken dir für alle Fürsorge, die du an uns tust, dass du unser Reich beschenkst. Hilf uns, auch von dem weiterzugehen. Und wir dürfen dich bitten, Herr, für die Menschen, die sich einsam und alleine fühlen. Öffne ihre Seele, dass sie erkennen, wer sich um sie bemüht. Lass uns selbst solche Menschen sein und sei du ihnen selbst nah. Wir bitten dich für all die Menschen, die im Krieg und in Verfolgung leben müssen. Wir denken besonders an die Menschen in der Ukraine, im Gaza-Streifen, die Menschen im Sudan und so viele Regionen in dieser Welt, wo Bürgerkriege und Kriege herrschen, von denen wir gar nichts wissen. Wir bitten dich, schenk du Frieden. Gib du Frieden, den die Menschen sich so sehr wünschen und ersehnen. Wir bitten dich auch für alle, die meinen, mit Gewalt und Waffen Konflikte lösen zu können. Oft schaffen sie sie erst. Schenke du ihnen Einsicht, dass Gewalt letztendlich keine Lösung schafft, dass es ihre eigene Seele verwundet. Wir bitten dich für die Leidenden, für die Kranken und Sterbenden. Wir bitten dich für die Menschen, die sich um sie kümmern, die sie pflegen, die ihnen viel Zeit und Fürsorge bieten. Lass sie vom Heil spüren, das du allen Menschen bereitet hast. Wir bitten dich auch für alle, die Verantwortung tragen, auch für das Leben in unserem Land. Wir bitten dich, wecke du in uns allen den Hunger nach Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen und lass uns dafür, soweit wir es können, eintreten, aber auch klar, gerade auch in unserem eigenen Miteinander, mit den Menschen, denen wir tagtäglich begegnen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, nimm dich unserer Bitten an und wende dich denen zu, die nicht mehr beten können. Sei denen nah, die deine Liebe bisher nicht spüren und begleite du uns selbst. Du gibst uns deinen Segen. Amen. Ihr dürft immer noch stehen bleiben, weil ich euch den Segen Gottes zusprechen möchte. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Und jetzt dürfen wir uns noch einsetzen und singen aus dem Lied 374, das, was wir
47.
47 habe ich auch hier stehen. 2, 4, 7, noch die Verse 4 bis 6, 8, bleibe uns deiner Gnade. Also nicht von Anfang an, sondern 4, 5 und 6.